Wenn Menschen alles verlieren, bleiben oft nur noch wenige Dinge, an denen sich ihr Herz festhält. Für die verschleppten Israeliten waren es nicht Wohlstand, Komfort oder sogar das Gesetz, sondern der Gedanke an Zion und Jerusalem, der Berg und die Stadt, in denen Gott sich sichtbar mit seinem Volk verbunden hatte. In der Fremde, zwischen feindlichen Völkern, lernten die Gläubigen neu, wer Gott für sie ist, der Befreier aus der Bedrängnis, der Hüter auf allen Wegen und der Baumeister seines Hauses, auf den sich jede Hoffnung stützt. Die sogenannten Psalmen der Stufen zeichnen diesen inneren Aufstieg nach, weg von äußerer Sicherheit hin zu einer tiefen Liebe zu Gottes Gegenwart und zu einem ruhenden Vertrauen in seine Fürsorge. Zion und Jerusalem, sichtbare Zeichen des unsichtbaren Gottes. Die Gefangenschaft riss Israel aus allem, worauf es sich jahrhundertelang gestützt hatte. Das Gesetz war noch in den Schriftrollen, das Land existierte geografisch weiter, aber das Volk war daraus herausgerissen, verstreut unter fremde Nationen und unter die Macht der Götzen. Vieles verlor in dieser Lage seine Selbstverständlichkeit und damit auch seine Anziehungskraft. Dennoch berichtet das Zeugnis der Schrift, dass Zion und Jerusalem nicht aus dem Gedächtnis des Volkes verschwanden. Sie hafteten sich an Herz und Erinnerung wie etwas, das nicht austauschbar ist. In Zion hatte Abraham Isaak dargebracht, ohne zu ahnen, dass dieser Berg eines Tages zum Zentrum der Anbetung werden würde, später wählte David genau diesen Ort. Es waren nicht nur geografische Koordinaten, sondern die verdichtete Erinnerung an Gottes Zuwendung, an geschichtliche Begegnungen mit dem unsichtbaren Gott. Während das Volk in der Gefangenschaft litt, vergaßen sie vieles, doch Zion und Jerusalem konnten sie nicht vergessen. Damals waren der Berg Zion und Jerusalem, das auf Zion erbaut war, die einzigen auf der Erde verbliebenen Zeichen Gottes. Zion war der Ort, an dem Abraham seinen Sohn Isaak opferte, es war auch der Ort, den David erwählt hatte. Gott ist unsichtbar, geheimnisvoll und unergründlich. Niemand hat ihn je gesehen. Dennoch waren Zion und Jerusalem irdische Zeichen für die Existenz Gottes. Im Exil wurden diese Erinnerungsorte zu Zeichen. Gott bleibt, wie die Bibel bezeugt, unsichtbar, geheimnisvoll, unergründlich. Doch er hat sich gebunden an konkrete Orte und Geschichten, um einem begrenzten Volk in Raum und Zeit erkennbar zu sein. Zion und Jerusalem wurden so zu Brennpunkten, hier, an diesem Berg und in dieser Stadt, hatte Gott seinen Namen wohnen lassen, hier war sein Haus, hier war sein Thron mitten in einem kleinen Volk. Gerade weil die Gefangenen von allem Äußeren abgeschnitten wurden, löste sich für sie die Bindung an Gesetzesform und nationale Sicherheit. Sie begannen zu begreifen, dass das Gesetz ohne die lebendige Gegenwart Gottes sie nicht hatte bewahren können. Darauf weist der Ruf Hiskias in einer anderen Bedrängnis hin, wenn es über ihn heißt, da nahm Hiskia den Brief aus der Hand der Boten und las ihn. Dann ging er ins Haus des Herrn hinauf und Hiskia breitete ihn vor dem Herrn aus. Nicht Argumente, sondern das Aufsuchen von Gottes Wohnort war seine Antwort. Die unsichtbare Treue Gottes nahm für die Gefangenen die Gestalt dieser beiden Namen an, Zion, der Berg der Opferbereitschaft Abrahams und der Auserwählung Davids, und Jerusalem, die Stadt der Gegenwart Gottes, um den Berg herum gebaut. In der Fremde, in Meschech und in den Zelten Kedars, wie es ein Stufenlied ausdrückt, standen diese Namen für mehr als eine frühere Glanzzeit. Sie verdichteten die Gewissheit, Gott hat sich uns nicht nur Gebote gegeben, er hat sich selbst an uns gebunden. In der Ferne bedeutete das, wenn Zion und Jerusalem noch in Gottes Gedanken sind, dann ist auch sein Bund nicht aufgehoben. So wurde das Erinnern an Zion selbst zu einer Form des Glaubens, zu einer inneren Ausrichtung auf den Gott, der sich nicht in den Tempel einsperren lässt, aber dort seine Gegenwart zugesagt hatte. Für die Glaubenden des neuen Bundes gewinnt diese Erfahrung eine tiefere Entsprechung. Der unsichtbare Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden, und Christus selbst spricht vom Tempel seines Leibes. Er ist der wahre Ort der Gegenwart, der wahre Zion. Zugleich beschreibt das Neue Testament die Gemeinde als Haus Gottes, als geistlichen Bau, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Wo Christus in der Mitte einer Gemeinschaft steht, da entsteht eine neue Art Jerusalem, nicht aus Steinen, sondern aus Menschen, die von Gott zusammengefügt werden. Solche Gemeinschaft wird zur sichtbaren Umrahmung des unsichtbaren Gottes in der Welt. In einer Zeit, in der viele religiöse Formen, Programme und Sicherheiten brüchig werden, zeigt sich hier die eigentliche Kostbarkeit, nicht die Erhöhung von Prinzipien, sondern die Wertschätzung von Gottes tatsächlicher Gegenwart. Da nahm Hiskia den Brief aus der Hand der Boten und las ihn. Dann ging er ins Haus des Herrn hinauf und Hiskia breitete ihn vor dem Herrn aus. Der Herr, mich zu retten. Und wir wollen das Saitenspiel erklingen lassen alle Tage unseres Lebens im Haus des Herrn. Wenn Zion und Jerusalem im Exil kostbarer wurden als Gesetz, Land und äußere Sicherheit, dann stellt sich die Frage, was in unseren eigenen Krisen übrig bleibt. Die Erfahrungen der Gefangenen legen nahe, dass das Entscheidende nicht in der Perfektion unserer geistlichen Praxis liegt, sondern darin, ob unser Herz an Gottes Wohnort gebunden ist. Christus als der wahre Tempel und die Gemeinde als sein Haus werden dort besonders wertvoll, wo andere Stützen versagen. Wer lernt, in Spannungen und Verlusten nicht zuerst nach der Wiederherstellung der äußeren Ordnung, sondern nach der Nähe Gottes zu fragen, entdeckt eine Freiheit, man muss nicht alles im Griff haben, um gehalten zu sein. Die Kostbarkeit Zions zeigt sich dann darin, dass die Gegenwart Gottes wichtiger wird als die Erfüllung eigener religiöser Vorstellungen und dass in der Gemeinschaft mit Christus und seinem Leib eine Heimat wächst, die auch in der Fremde trägt. Vom Unten zum Hinaufgehen, Gottes Bewahrung in den Tiefpunkten. Die Psalmen der Stufen setzen nicht oben an, sondern unten. Sie beginnen nicht mit der festlichen Ankunft in Jerusalem, sondern mit einem Ruf aus Bedrängnis. Das Volk befindet sich noch in der Fremde, die Zunge der Umgebung ist feindselig, die Atmosphäre von Lüge und Gewalt durchzogen. Der Weg nach Zion beginnt in diesem Spannungsfeld, nicht im geschützten Raum. Gerade darum tragen diese Lieder den Charakter des Hinaufgehens, sie zeichnen die Bewegung vom Unten der Gefangenschaft hin zum Hinaufgehen nach Jerusalem, Schritt für Schritt. In diesem ersten Schritt steht nicht der Pilgertrupp im Vordergrund, sondern der Einzelne, der seine Bedrängnis vor Gott ausspricht. So wird aus der Klage der Auftakt eines Aufstiegs, der nicht geografisch, sondern geistlich verstanden werden will. Hier sagt der Psalmist, in meiner Bedrängnis rief ich zu Jehova, und er antwortete mir. Weil diese Eindringlinge ebenfalls Lügner waren, betete der Psalmist, O Jehova, errette meine Seele von den Lügenlippen, von der trügerischen Zunge. So beschreibt der erste der Stufenlieder das Leiden des Psalmisten in seiner Gefangenschaft. In dieser Lage gibt es zunächst nur eine Handlung, die den Weg nach oben öffnet, der Ruf des Glaubens. Die Worte des Psalmisten fassen es schlicht und konzentriert, in meiner Bedrängnis rief ich zu Jehova, und er antwortete mir. Nicht eine Strategie, sondern eine Beziehung wird sichtbar. Der Beter beschreibt seine Umgebung als einen Raum von Lügenlippen und trügerischer Zunge, und er wendet sich nicht an diese Kräfte, um sie zu verändern, sondern an den, der über ihnen steht. So entsteht ein erstes Hinaufgehen, die Seele bleibt äußerlich noch in der Fremde, innerlich aber steigt sie auf, aus dem Kreis der Konflikte hinaus in die Gegenwart Gottes. Dass hier ausdrücklich von Antwort die Rede ist, macht deutlich, dass dieser Aufstieg nicht eine religiöse Selbstleistung, sondern eine Begegnung ist. Die späteren Stufenlieder greifen diese Linie auf und vertiefen sie. Israel blickt zurück auf Zeiten, in denen die Feinde wie eine Flut über das Volk hereinbrechen wollten. Das Zeugnis fasst es in einem Bild, das genau diese Bewegung vom Untergehen zum Entkommen beschreibt. Gelobt sei der Herr, der uns nicht gab als Beute ihren Zähnen. Unsere Seele ist entronnen wie ein Vogel aus der Schlinge der Vogelfänger, die Schlinge ist zerrissen, und wir sind entronnen. Das Volk erkennt, der Unterschied zwischen völliger Vernichtung und neuer Hoffnung lag nicht in eigener Stärke, sondern in einem unsichtbaren Eingreifen Gottes. Die Schlinge, die eigentlich sicher schließen sollte, zerriss. Damit verknüpft sich ein zweites Bekenntnis, das den Aufstieg trägt, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Blick weitet sich vom unmittelbaren Druck der Feinde hinauf zum Schöpfer. Wer in dieser Weise nach oben sieht, relativiert nicht den Schmerz, aber er bindet ihn ein in eine größere Wirklichkeit. Der Hügel, zu dem die Pilger hinaufsteigen, ist relativ klein im Vergleich zu den Weltmächten ihrer Zeit, doch der, dessen Name dort wohnt, ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Der Weg nach Zion wird so zum Weg der inneren Neuorientierung, weg von der fixierten Betrachtung der Bedrohung hin zu dem Gott, der in seiner Souveränität Grenzen setzt, wo wir sie nicht ziehen können. Nebukadnezar begann und sagte, gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die sich auf ihn verließen und das Wort des Königs übertraten und ihren Leib dahingaben, damit sie keinem Gott dienen oder ihn anbeten müssten als nur ihren Gott. So ergeht nun von mir der Befehl, der jedes Volk, jede Nation und Sprache betrifft, wer über den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos etwas Verächtliches sagt, soll in Stücke gehauen werden, und sein Haus soll zu einem Misthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott, der so erretten kann. Der Weg vom Unten zum Hinaufgehen zeigt, dass Glauben nicht heißt, Bedrängnis zu vermeiden, sondern in ihr den Ruf zu Gott zu wagen. Die Stufenlieder öffnen einen Raum, in dem Klage und Vertrauen nebeneinander stehen dürfen. Wer seinen Blick von der ständigen Fixierung auf Bedrohung löst und sich, oft tastend, an den Hüter wendet, macht damit entscheidende Schritte auf dem Weg nach Zion, auch wenn sich äußerlich zunächst wenig ändert. Die Geschichten Israels und die Rettung der Freunde Daniels im Feuerofen zeichnen ein Bild, das in unsere eigene Not hineinsprechen kann. Gott bewahrt nicht immer vor dem Feuer, aber er lässt uns im Feuer nicht allein. Daraus wächst eine stille, tragende Gelassenheit. Man darf die Tiefe ernst nehmen, ohne ihr das letzte Wort zu geben, weil die Hilfe im Namen dessen steht, der Himmel und Erde gemacht hat. Gottes Haus, Gottes Barmherzigkeit und Gottes Bau leben aus Vertrauen statt aus eigener Mühe. Je weiter die Stufenlieder voranschreiten, desto deutlicher zeichnen sie eine Verschiebung des inneren Schwerpunktes. Am Anfang stehen Klage, Not, der Ruf nach Befreiung, am Ende aber steht eine Liebe zu Gottes Haus, ein Vertrauen auf seine Barmherzigkeit und eine Ruhe in seinem Bauen, die nicht mehr von der eigenen Mühe getragen wird. Damit markiert dieser Weg einen Übergang, weg von einer Frömmigkeit, die sich vor allem um das richtige Erfüllen des Gesetzes dreht, hin zu einer Haltung, die Gottes Wohnort, seine Zuwendung und seine Initiative in den Mittelpunkt stellt. Man könnte sagen, der Blick löst sich vom eigenen religiösen Gelingen und heftet sich an Jerusalem. Diesem Psalmisten lag nicht das Gesetz am Herzen, sondern Zion und Jerusalem. Diese innere Bewegung klingt in dem schlichten Satz an, diesem Psalmisten lag nicht das Gesetz am Herzen, sondern Zion und Jerusalem. Das heißt nicht, dass das Gesetz plötzlich bedeutungslos wäre. Aber das Gewicht verschiebt sich. Der Beter freut sich, wenn man zu ihm sagt, wir wollen zum Haus des Herrn gehen, und er betet um Frieden Jerusalems. Sein Verlangen kreist nicht mehr um den eigenen Erfolg oder die Wiederherstellung einer nationalen Größe, sondern um das Wohlergehen der Stadt, in der Gott wohnt. In der Liebe zu Jerusalem spiegelt sich eine Liebe zu Gottes Gegenwart, und diese Liebe ordnet auch den Umgang mit dem Gesetz neu. Aus Pflicht wird Antwort, aus Forderung Beziehung. Gleichzeitig bleibt dem Volk die Erfahrung der eigenen Schwäche tief eingeprägt. In einem anderen Stufenlied heißt es, die Augen seien wie die Augen eines Knechtes, die auf die Hand ihres Herrn schauen, bis der sich ihrer erbarmt. Diese Haltung hat nichts von stolzer Gesetzeserfüllung. Sie ist geprägt von dem Bewusstsein, dass man durch Spott, Verachtung und Überheblichkeit hindurchgegangen ist und dass man ohne Gottes Barmherzigkeit nicht wieder aufgestanden wäre. Der Ruf, sei uns gnädig, ist kein frommes Schmuckstück, sondern Ausdruck einer innerlich gebrochenen, aber nicht zerstörten Hoffnung. Ein juristisches oder moralisches System könnte an dieser Stelle nur begrenzt helfen. Es könnte beurteilen, verurteilen, vielleicht Leitlinien geben, aber es könnte keine Barmherzigkeit schenken. Diese kommt allein aus einem Herzen, das nicht nach Maßstäben, sondern nach der eigenen Treue handelt. So lernt Israel im Exil etwas, das in Zeiten äußerer Sicherheit oft verdeckt bleibt, dass das Leben vor Gott nicht primär aus Erfüllung besteht, sondern aus Empfang. Und dieser Empfang geschieht dort, wo man sich seinem Haus zuwendet und seine Barmherzigkeit über die eigene Geschichte schreiben lässt. Ein Stufenlied von Salomo. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen, wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, so wacht der Hüter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal esst, so viel er seinem Geliebten gibt, im Schlaf. Der König antwortete Daniel und sprach, in Wahrheit, euer Gott, er ist Gott der Götter und Herr der Könige und offenbart Geheimnisse, da du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Die Stufenlieder zeichnen einen Weg, auf dem Gottes Haus, seine Barmherzigkeit und sein Bauen wichtiger werden als Gesetzeserfüllung, eigene Leistung und äußere Sicherheiten. Wer sich von diesem Weg prägen lässt, beginnt, Gemeinde nicht als eigenes Projekt, sondern als Werk Christi zu sehen, in das wir hineingenommen werden. Eigene Aktivität bleibt wichtig, verliert aber den Charakter verzweifelter Selbstsicherung. Stattdessen wächst eine Haltung, die Verantwortung und Ruhe verbindet. Arbeiten, weil Gott baut, loslassen, weil Gott bewacht, hoffen, weil seine Barmherzigkeit größer ist als unser Versagen. So wird die Kostbarkeit Zions praktisch, wenn Christus und sein Haus im Alltag Vorrang erhalten, nicht als zusätzliche Pflicht, sondern als Ort, an dem ein Leben aus Vertrauen statt aus eigener Mühe Gestalt gewinnt. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.